Liebe Atomkraftgegner, liebe Atomkraftgegner, schön, dass ihr heute gekommen seid. Wir haben jetzt heute diesen Sonntagsspaziergang nach Kirchheim verlegt im Rahmen unserer Jahresplanung, weil wir auch natürlich die Kastortransporte Obrichheim-Neckarwestheim hiermit berücksichtigen. Deshalb dieser Sonntagsspaziergang heute hier, Kirchheim, Neckar, Kastoren. Und als aktueller Anlass natürlich gibt es heute dann auch die Informationen zu den anstehenden Kastortransporten. Beginnen möchte ich heute jedoch mit dem Überblick zum Thema Atommüll. Denn warum muss überhaupt der Kastortransport jetzt von Obrichheim nach Neckarwestheim? Und warum gab und gibt es immer sehr viele Transporte mit hochradioaktivem Atommüll? Dieses Thema gibt es ja seit dem Betrieb der AKWs, wo Politik und Betreiber schon immer, auch im Atomgesetz verankert, eine sogenannte sichere Entsorgung versprochen haben und auch behaupteten, dies ist möglich. Was hat dazu bisher stattgefunden? Wie wurde es geregelt? Gebe ich in Kurzform einen Überblick. Auch hier in der Neckarwestheim wird das seit stark 40 Jahren Atommüll produziert. Seit 1976 läuft der Block 1. Seit 2005 gibt es jetzt das sogenannte Standortzwischenlager, wo die Kastoren von der Neckarwestheim reinkommen und eventuell ja auch die NBW, die von Obrichheim reinstellen möchte. Was geschah aber generell seit 1976 bis 2005? Was waren die sogenannten Entsorgungspfade für den hochradioaktiven Atommüll? Sowohl in der Neckarwestheim wie auch in allen Atomkraftwerken. Der erste offizielle Entsorgungspfad waren die Transporte in die Plutoniumfabriken nach Sellafield in England und nach La Hague in Frankreich, indem die Atomkraftwerksbetreiber Verträge für den hochradioaktiven Atommüll abschlossen, für die Folgejahre, da genügten in der Regel wenige Jahre. So war nach den damaligen Gepflogenheiten auch mit dem Atomrecht die sogenannte Entsorgung gesichert. Es begann so vor ca. 50 Jahren, dass Atommüll an den AKW-Standorten verschwand unter dem Motto aus den Augen, aus dem Sinn. Entsorgt wurde bis zum heutigen Tag überhaupt nichts. Allein in Neckarwestheim gab es ca. 200 hochradioaktive Atommülltransporte mit jeweils mehreren Kastoren. Dies war auch notwendig, damit der Betrieb aufrechterhalten werden kann. Jetzt war ja vor kurzem auch die Revision wieder im Block 2. Revision bedeutet immer eine erhöhte Abgabe von Radioaktivität und ein Befüllen von Brennstäben, die über mehrere Jahre in dem sogenannten Becken im Reaktordruckbehälter gelagert sind. Diese Wiederaufarbeitung, wie sie offiziell heißt, wurde von uns als Atomkraftgegner schon immer bestritten und deshalb nennen wir diese Fabriken auch Plutoniumfabriken. Warum? Der Ausgangspunkt für diese Fabriken ist das Interesse von Atommächten, an Material für Atombomben zu kommen. Das war schon immer die Motivation, sowohl jetzt zum Beispiel in England, wie auch in Frankreich, in Japan und so weiter. Und warum nennen wir das nicht Wiederaufarbeitung oder kritisieren das? Weil Fakt ist, dass die Menge von Atommüll in genau diesen Fabriken noch vergrößert wird, denn es werden viele giftige Chemikalien eingesetzt, man benötigt viel Wasser, genau dieses wird dann auch wieder an die Umgebung abgegeben und es entstehen auch zusätzliche Gase bei diesem höchst gefährlichen Prozedere der sogenannten Wiederaufarbeitung. Dargestellt, verkauft wurde das auch in Hochglanzbroschüren der AKW-Betreiber hier wie bundesweit, dass auch dies dann ein geschlossener Kreislauf wäre. Sprich, es gibt dann die sogenannten MOX, Mischoxidbrennelemente, die kommen wieder in die AKWs, dass man das Plutonium dann für die Bomben braucht und dass die hochradioaktive Atommüllmenge sich vergrößert, vor allen Dingen auch der schwache Mittelradioaktive, das wurde schon immer verschwiegen. Was war jedoch schon immer Bestandteil von diesen Verträgen? Wurde allerdings natürlich nie politisch dargestellt. Das war, dass immer auch schon eine Rücknahmeverpflichtung in diesen Vertragswerken enthalten war, auch für den sogenannten Rest hochradioaktiven Abfall. Deshalb gab es auch sehr viele Kastortransporte, sogenannte Rücktransporte. Und da komme ich dann zum Punkt 2, dann gleich später, denn der zweite Entsorgungspfad, der dann dargestellt wurde, war unmittelbar mit diesem ersten Abtransport in die Plutoniumfabriken verbunden. Betonen muss man, dass der AKW-Betrieb und dass alle Scheinlösungen beim Thema Atommüllsuche, Atommülllagersuche in den letzten 50 Jahren sich schon immer an den politischen und vor allen Dingen auch an den ökonomischen Interessen der Betreiber ausgerichtet haben. Und die Politik hat schon immer diese Interessen höher bewertet als wie die Sicherheitsinteressen und hat die Gesundheitsgefährdung, die dabei entsteht, geleugnet. Das war von Anfang an der große Schwindel, der hier betrieben wurde. Der allerdings auch oft von uns als Atomkraftgegner, auch mit Unterstützung von Fachleuten, sehr gut dann widerlegt wurde. Deshalb der erste Entsorgungspfad, also Transport in die Plutoniumfabriken. Der zweite natürlich folgt daraus, das sind die sogenannten Einrichtungen von zentralen Zwischenlagern. An den Atomkraftwerkstandorten hieß es ja immer, hat auch frühere Bürgermeister Dürr verkündet, Tumescheid in Gemrigheim, wir tragen die Last der Produktion. Die Last der Endlagerung müssen andere tragen. Aus den Augen, aus dem Sinn funktioniert es allerdings nicht mehr. Denn die sogenannten zentralen Zwischenlager, die in Gorleben und Aarhus eingerichtet wurden, gibt es seit der Wiedervereinigung jetzt noch Greifswald und Wien als drittes. Auch dorthin mussten dann die Castortransporte von den sogenannten Plutoniumfabriken erfolgen. Und natürlich gab es dann auch Castortransporte auch hier von der Gewestheim ja nach Gorleben und auch nach Aarhus. Und das ging nicht ohne großen Widerstand. Denn die Achillesferse des AKW-Betriebs war schon immer die Frage, sie brauchen Uran. Zu dem Thema sage ich jetzt heute nichts. Meisten von euch kennt es ja mit dem Ganzen, was da in dem sogenannten Brennstoffkreislauf an Problemen dahinter steckt. Und die Achillesferse war natürlich, was geschieht mit dem Atommüll. Denn, da schiebe ich jetzt ein blitzlich Gorleben ein, die große Lösung Atommüll war der Beschluss des niedersächsischen Kabinetts unter Ministerpräsident Albrecht, das sogenannte Gorleben-Endlager einzurichten, ja, richtige Atomanlagen, Atomfabriken dort einzurichten. Auch dort war vorgesehen ursprünglich eine Wiederaufbereitungsanlage, dort die Konditionierungsanlage, dort dann auch Forschungszentren und so weiter und so fort. Es gab dann deshalb die Lösung, dass dieser Beschluss dazu führte, dass unmittelbar nach dem Verkünden von Gorleben ein breiter Widerstand in Kraft trat, nicht nur aus der Region dort, sondern auch mit bundesweiter Unterstützung. Los ging es mit einer Anti-AKW-Demo in Hannover von über 100.000 Menschen. Danach, die meisten von Ihnen, von euch wissen das ja, die Platzbesetzung in Gorleben, das Gründen der Freien Republik Wendland und so weiter und so fort. Warum wurde überhaupt Gorleben ausgesucht? Proforma heißt es ja immer noch, Gorleben könnte ja immer noch geeignet sein. Sage ich auch nachher noch was dazu beim sogenannten Standortauswahlgesetz. Nee, das kam ja auch später durch Akten in den Sitzungen raus. Sowohl das Albrecht-Kabinett wie andere haben Gorleben ausgesucht, weil Gorleben im Zonenrandgebiet lag, wenig bevölkert und es leicht war, die sogenannte Samtgemeinde Gorleben dann zu ködern mit Geldern und mit Arbeitsplätzen. Alle anderen Gemeinden und Städte waren aber schon immer dagegen. Und so dachte man auch, in diesem Gebiet kann man dieses gigantische Atomprojekt ohne Widerstand durchziehen. Weit gefehlt. Denn Gorleben ist mit das erfolgreichste Beispiel, sowohl in den letzten Jahrzehnten wie auch bis heute, wie man mit bundesweitem, sag sogar europäischer Unterstützung, Atomwiderstand, wie man da Atomprojekte verhindern kann. Darum geht es dann auch heute ja nach wie vor immer noch. Zurück komme ich jetzt aber, liebe Atomkraftgegner und Atomkraftgegner, dann zu dem zweiten Entsorgungspfad, den sogenannten zentralen Zwischenlagern. Auch hier war pro forma rechtlich gesehen genau dasselbe vorgesehen wie bei den Transporten in die Wiederaufbereitungsfabriken. Auch hier genügte ein Entsorgungsnachweis, in dem die Betreiber auch in Neckarwestheim, in Gorleben, in Aarhus Stellplätze angemietet haben, um dort Castoren unterzustellen. Sowohl Castoren, die sie direkt anliefern, wie natürlich auch für die sogenannten Rücktransporte aus England und aus Frankreich. Auch dies galt dann als sichere Entsorgung nach dem damaligen Atomrecht. Es gab jedoch immer die gesellschaftliche Situation, dass die Mehrheit der Bevölkerung den Atomausstieg wollte. Deshalb natürlich auch breite Unterstützung für Gorleben und AKW-Widerstand da war. In Gorleben das Ganze dann nur noch über einen rechtsfreien Raum, wenn die Castortransporte anstanden, mit Verboten, mit 20.000 bis 30.000 Polizisten, mit vielen in Gewahrsamnahme von Atomkraftgegnern und Gegnerinnen. Und nur so konnte das durchgesetzt werden. Was war die Folge? Ja, die Politik hat sich dann auch mit Unterstützung der Betreiber einen neuen Weg gesucht. Und deshalb gab es ja dann seit 2005 die Regelung, um den Weiterbetrieb der Atomkraftwerke zu gewährleisten und um auch wieder eine Lösung beim Thema Atommüll vorzugaukeln. Dann gab es seit 2005, das wurde dann 2002, 2003 beschlossen, die sogenannten Standort-Zwischenlager einzurichten. Auch dies wurde von der Politik bundesweit, länderweit sehr gut dargestellt, denn der Widerstand in den Gemeinden, auch hier in der Gewestheim-Gemrickheim vor allen Dingen, war ja sehr groß, gab es auch hier Demonstrationen mit bis zu 2.500, 3.000 Menschen von Gemrickheim hoch zum AKW. Was hat man denn hier wieder hoch und heilig versprochen? Ja, genehmigt wird das Ganze ja nur für 40 Jahre. Und in 40 Jahren ist es soweit, dann verschwindet alles an hochradioaktivem Atommüll in das sogenannte Endlager. Sprich nach Gorleben. So wurde es damals dargestellt. Wenn ich jetzt mir heute erlaube, eine kurze Bilanz der Geschichte von 50 Jahren Endlagerprojekte zu suchen, gebe ich offen zu, habe ich im Internet einen guten Text gefunden, den habe ich jetzt abgekupfert und trage euch den stichwortartig hier vor. Was ist das Fazit zu den 50 Jahren Endlagerprojekten? Es gibt zwei havarierte Salzstücke. Das ist Asse und Mosleben. Hochriskant, was die Radioaktivität angeht, vor allen Dingen auch in Asse, und verbunden mit Milliardenkosten. Dann gibt es seit 40 Jahren den dritten Salzstock. Das ist Gorleben, der rein politisch ausgesucht wurde. Eines der Kriterien aber nicht erfüllt, das ist das sogenannte sichere Deckgebirge. Und dann gibt es ein genehmigtes Erzbergwerk als Atommülllager, das hoch umstritten ist, seit es ausgebaut wird, das nach heutigen Maßstäben überhaupt nicht mehr genehmigt werden könnte, und das ist Schacht Konrad. Die Inbetriebnahme von Schacht Konrad für den sogenannten schwachen mittelradioaktiven Müll hat sich schon mehrmals verschoben. Und was es jetzt seit circa 2 Jahren gibt, auch durch eine offizielle von der Bundesregierung, vom Umweltministerium durchgeführte Untersuchung ist, Schacht Konrad hat ein Volumen von circa 280 bis 300.000 Kubikmeter, um Atommüll aufzunehmen, wenn es denn mal in Betrieb gehen sollte. Jetzt weiß man aber, das sind die vielen Fässer, die zum Beispiel hier an den AKW-Standorten stehen, die vor allen Dingen auch in Karlsruhe stehen, die in Gronau stehen, an der Oranienanlage, dass man ein Volumen von mindestens 600.000, also sprich stark mehr wie das Doppelte, bräuchte, um das irgendwo lagern zu können. Das heißt, 50 Jahre Endlagersuche, es gab wirklich nur Scheinlösungen, Lügen und falsche Versprechungen, und praktisch ist alles gescheitert. Und das gibt die Politik natürlich nicht zu, faktisch ist das jedoch so. Das Thema Atommüll, wohin? Haben wir also an 12 AKW-Standorten die sogenannten Standortzwischenlager, gibt es die 3 zentralen Zwischenlager in Ahaus, Gorleben, Greifswald und Lubmin. Aber, liebe Atomkraftgegner und Atomkraftgegner, an wie viele Lagerstätten gibt es überhaupt hochradioaktiven Atommüll und wie viele Kastoren sind das? Es gibt also 38 Lagerstätten bundesweit mit hochradioaktivem Atommüll, und deren stehen schon fast 1.900 Kastoren. In der Gewestheim in den Tunnelröhren standen vor der Revision 55 Kastoren. Aber die Brennelementebecken in beiden AKW sind ja noch voll, auch im stillgelegten Block 1. Im Block 1 sind noch 175 Brennelemente drin, der Castor V19, fast 19 Brennelemente, und das AKW 2 soll ja noch bis 2023 weiterlaufen. Das heißt, auch hier wird es insgesamt ohne Obrichheim-Kastoren, sage ich heute ausdrücklich dazu, ca. 125 bis 130 Kastoren geben. Das Ganze hier in der Gewestheim, wie überall, ist genehmigt für 40 Jahre, 2046. Es ist jedoch heute schon klar, dass für viele weitere Generationen der Atommüll in der Gewestheim und in allen sogenannten Standortzwischenlagern bleiben wird, denn das Endlager wird es bis dahin nicht geben. Und die Kastoren sind für 40 Jahre ausgelegt, sicherheitstechnisch, Deckeldichtung und so weiter. Es gibt heute schon ein Verbot, dass manche Kastoren immer bewegt werden dürfen, weil es mit den Trage- und Haltezapfen Probleme gibt. Deshalb ist unsere Forderung schon immer und auch heute: Der erste Schritt beim Thema Atommüll muss das sofortige Abschalten der AKW sein. Ja, dann komme ich zum Entsorgungspfad und ich nenne es mal bewusst zynisch der grundsätzlichen Lösung aller Zeiten, die uns seit 2013 wieder vorgegaukelt wird. Das ist dann der Entsorgungspfad Nummer 3, nenne ich den heute. Was hat sich 2013 zu diesem Thema in der Bundes- und länderpolitischen Szene entwickelt? Dort wurde im Bundestag das sogenannte Standortauswahlgesetz von einer besonderen großen Koalition verabschiedet. Die Bundesregierung bestand damals aus CDU und FDP. Aber auch manche Länderregierungen, sprich auch manche grüne Länderregierungen, Fukushima 2011 lässt grüßen, hat dazu geführt, dass im Jahr 2013 die Regierungskoalition mit der Opposition vereint wurde. Nämlich die Grünen haben mit der CDU-CSU dann initiiert, dass man 1,5 Jahre vor der nächsten Bundestagswahl genau dieses Standortauswahlgesetz verabschiedet. Wir haben seitdem also eine Situation, die wir Atomkraftgegner und Atomkraftgegner, die nennen wir bewusst eine faktische Allparteienkoalition. Denn das Ziel war, jetzt zu sagen, wir haben einen neuen Weg, wir haben ein neues Gesetz. Man spricht jetzt auch von viel längeren Zeiträumen. Und das Einzige, was das aber am Ziel und Zweck bewirken soll, ist den Widerstand gegen Atomanlagen einzuschläfern. Und so wird es von dieser Allparteienkoalition in dem Gesetz gesagt, beziehungsweise in dem Gesetz festgelegt ist, bis 2023 sollen weitere Standorte außer Gorleben erkundet werden. Bis 2031 wird dann der ideale Standort gefunden. Man spricht jetzt allerdings nicht mehr von einer Lösung, die dann keine Gesundheitsgefahr mehr darstellt, sondern man sagt jetzt inzwischen nur noch, man sucht dann die sicherste Lösung, die es überhaupt geben kann. Das beschließt dann 2031 der Bundestag und der Bundesrat. Und bis 2050 soll dann das sogenannte Endlager betriebsbereit sein. Das Ganze wird von einem raffinierteren Prozedere begleitet wie früher. In der Form, dass jetzt eine Öffentlichkeitsbeteiligung als Feigenblatt eingeführt wird. Ihr kennt ja sicher alle noch das Thema Endlagersuchgesetz und die Endlagersuchkommission. Die hat ja letztes Jahr im August dann ihren Bericht vorgelegt. Schnurstracks wurde dann aber das bestehende Standortauswahlgesetz nochmal ergänzt. Dort war auch schon vorgesehen, was gibt es jetzt neu für die ganze Phase der sogenannten Endlagersuche. Jetzt gibt es ein nationales Begleitprogramm. Für dieses nationale Begleitprogramm werden sogar 3 Zufallsbürger gesucht, sitzen ansonsten aber auch wieder Gorleben Hardliner drin. Und man hat sich allerdings einen wunderschönen Vorsitzenden gesucht, das ist der Töpfer. Töpfer war ja in früheren Jahren auch schon mal Umweltminister, war jetzt bei verschiedenen europäischen und sonstigen Organisationen beschäftigt. Und dieses nationale Begleitprogramm ist jetzt zuständig, sozusagen dann zu kontrollieren, wie das Ganze stattfindet. Alle kritischen Anti-AKW-Bürgerinitiativen und alle anderen großen Organisationen lehnen das ab. Außer der BUND, der ja auch in dem Endlagersuchkommission saß, der tut sich noch ein bisschen schwer. Aber warum lehnen wir das ab, liebe Atomkraftgegner, Atomkraftgegner? Weil, das habe ich schon gesagt, ausschließlich wieder die Politik dann entscheidet und im Vorfeld überhaupt keine standortoffene Suche stattfindet. Das wäre nur möglich, wenn man Gorleben aus dem Rennen genommen hätte. Es findet keine richtige oder wirkliche Öffentlichkeitsbeteiligung statt. Es gibt auch keine Mitsprachemöglichkeit für Initiativen, geschweige denn Regionen. Und es gibt vor allen Dingen einen vollkommen unrealistischen Zeitplan. Und das, was mit der Endlagersuchkommission schon geschah, das hat offenbart, dass das ganze bisherige Prozedere zur Endlagersuche endgültig gescheitert ist. Und deshalb lehnen wir als Anti-AKW-Bewegung auch dieses neue Vorgehen, das wieder nur eine Scheinlösung ab, so nicht mit uns. Wir fordern nach wie vor das Abschalten und einen langfristigen Dialog zur Suche für ein sogenanntes Endlager. Denn die Befürchtungen oder die Vermutungen, die wir haben, die vor allen Dingen auch die BI Gorleben hat, ist ganz einfach dieses. Man versucht jetzt Zeit zu gewinnen. Es gab jetzt ja schon viele Jahre keine Castortransporte mehr, auch aus politischen Gründen, um genau das alles zu befrieden. Und am Ende möchte man dann wieder Gorleben durchsetzen. Denn auch nach dem jetzigen Verabschieden von dem Gesetz gab es bereits 2 Länder, einmal Bayern und Sachsen, wo dann die Ministerpräsidenten bereits verkündet haben, in unseren Ländern gibt es keine geeigneten Gesteins- oder Tonformationen, um das Ganze daneben zu machen. Und das ist das, was wir jetzt begleiten müssen, in der Form, dass wir kritische Öffentlichkeitsarbeit machen, dass wir zusammengefasst nochmal fordern, alles abzuschalten, dass es einen gesellschaftlichen Dialog geben muss, wenn abgeschaltet ist, was kann wirklich eine langfristige Lösung sein für diesen Umgang. Und das bedeutet auch, wie es in anderen Ländern schon mal begonnen wurde, dann allerdings auch wieder abgebrochen, so ein Dialog geht nicht nur über Jahre und Jahrzehnte, sondern diese Zeitfenster, die auch in einer Arbeitsgruppe der Endlagersuchkommission diskutiert wurden, waren schon Zeiträume von 50 bis 130 Jahren angedacht, um ernsthaft sich damit auseinanderzusetzen, was kann denn langfristig damit gemacht werden. Und die Forderung von uns als Anti-AKW-Bewegung ist, und solange dies nicht geschieht, bleibt jeder Atommüll dort an dem Standort, wo er ist, und es darf keine Transporte mehr geben, die Scheinlösungen sind. So, jetzt tue ich mir alles schwer, was erzähle ich euch zum zweiten oder zum Hauptthema des Tages, den Castortransport. Aber überlegt, ich fange einfach mal mit dem an, was wir jetzt schon seit 3 oder 4 Jahren gemacht haben. Das war, dass wir hier vom Aktionsbündnis oder auch von den südwestdeutschen Anti-AKW-Initiativen zusammen mit Ausgestrahlt, mit Jochen Stein, zusammen auch mit der BI Gorleben uns überlegt haben, wie geht man mit dem Thema um, das jetzt wieder ansteht, zahlreiche Castortransporte. Denn eigentlich haben wir bis vor 2 Jahren erwartet, dass der erste Castortransport, der Rücktransport, so war es damals angekündigt, von den 6 Castoren von La Hague in Frankreich nach Philippsburg ist. Gorleben wird ja weiterhin keine Castortransporte haben, aus den besagten Befriedungsgründen. Deshalb gab es ja dann nach jahrelangen Verhandlungen von verschiedenen Ministerien und Länderministerpräsidenten eine Einigung, dass die Sellafield-Rücktransporte und die La Hague-Rücktransporte, dass die insgesamt an 5 AKW-Standorte kommen. Deshalb, Philippsburg wird Rücktransporte bekommen und Biblis auch, das sind die AKWs, die jetzt bei uns in der Nähe liegen. Dann noch Isar-Oho in Bayern und 2 in Norddeutschland. Es begab sich, dass diese Transporte verschoben wurden aus dem ganz einfachen Grund, da fasse ich mich jetzt kurz, denn man verhandelte natürlich auch um viel Geld. Da ging es um die Rückstellungen, die 35 Milliarden Rückstellungen der 4 Konzerne und man verhandelte vor allen Dingen auch um die vielen Klagen. Da gab es jetzt ja eine Einigung, die werden wir vielleicht dann im nächsten Sonntagsspaziergang nochmal näher beleuchten. Die 4 Betreiber zahlen jetzt 24 Milliarden von den 35, den sogenannten Vorein. Und das ganze Prozedere hat auch dazu geführt, dass in diesem Zusammenhang hinter den Kulissen unter Ausschluss der Öffentlichkeit auch diese Rücktransporte verhandelt wurden. Das heißt, aus dem Stand, was wir jetzt wissen, kommt der Rücktransport nach Philippsburg 2019, eventuell dann auch 1920 die ganzen anderen Rücktransporte. Jetzt prescht die ENBW vor. Warum? Ja, ganz einfach. Ich habe ja vorhin schon erwähnt, seit 2005 gibt es ein Gesetz, dass jeder AKW-Standort ein sogenanntes Zwischenlager haben muss. Die ENBW hat ja selbiges auch beantragt, nur hat sie es nie richtig verfolgt und alle Regierungen haben es gestattet, also sowohl die Länderregierungen wie auch die bundesweite Atomaufsicht, dass Obrigheim einen Sonderweg geht. Hat sich also jetzt um den Bau eines Zwischenlagers gedrückt. Und jetzt ist ja das Argument, dort läuft bereits der sogenannte Abriss, der Rückbau. Jetzt soll Obrigheim rasch brennstofffrei werden und wieder zur grünen Wiese kommen. Dies jedoch ist genau auch in Obrigheim nicht möglich. Denn in Obrigheim läuft wirklich seit 2016 der Abriss von den gefährlichsten Teilen, die es im AKW gibt. Das heißt Reaktordruckbehälter und so weiter. Werden technisch aufwendig unter Wasser zersägt. Alles, was dort allerdings dann jetzt an hochradioaktivem Abfall genau aus diesem Prozess übrig bleibt, wird nach wie vor zwischengelagert und soll dann in ein noch zu findendes Endlager. Dann, wer mal nach Obrigheim kommt, kann das sogar von außen sehen, da braucht man mal ein Fernglas, stehen in Obrigheim seit vielen Jahren so Container, die mit Abrissmüll gefüllt sind. Die stehen dort unter freiem Himmel. Und diese Container, die sollen alle, also der Atommüll, der da drin ist, sollen in den Schacht Konrad, sogenanntes schwach- und mittelradioaktives Lager. Fazit, der Weg zur grünen Wiese wird in Obrigheim überhaupt nicht, wie angekündigt, in den nächsten 12 bis 15 Jahren möglich sein, sondern Obrigheim wird weiterhin auch ein AKW-atomgefährlicher Standort bleiben. Dann ausgerechnet den Steinbruch nach Neckarwestheim, wo die ENBW seit Jahrzehnten auch jetzt zum Beispiel noch den sogenannten Hybridkühlturm vom im Betrieb befindlichen Block 2 mit viel Beton befestigen muss und füllen muss. Wo in der Gewestheim übrigens jetzt statt Abriss ja zuerst 2 Atomanlagen neu gebaut werden. Eines davon ist auch ein neues Zwischenlager für Atommüll vom Abriss. Damit dort überhaupt das Fundament betoniert werden kann, wurden sehr viele Pfähle sehr tief in den Untergrund getrieben, damit man überhaupt ein Fundament hat, das dann vielleicht für einige Zeit hält. Das alles ist die Sicherheit des Steinbruchs in der Gewestheim. Sprich, hier ist überhaupt keine Möglichkeit aus unserer Sicht, Atommüll sicher oder geschweige denn über längere Zeiträume so zu lagern, wie es momentan gemacht wird. Das Zwischenlager ist 2046 genehmigt, habe ich auch schon gesagt. Sicher wird der Atommüll 2046 noch hier sein, denn selbst Bruno Tumauske, der in der Arbeitsgruppe von der Endlagersuchkommission saß, hat in einem Papier dann dargestellt, dass seiner Ansicht nach ein sogenanntes Endlager vielleicht von 2090 oder eventuell erst 2170 zur Verfügung steht. Das sind die Zeiträume, um die es jetzt geht und um die sich auch solche Gemeinden wie hier in der Neckarwestheim, Hemrigheim und Kirchheim darauf einstellen müssen, dass der Atommüll ewig noch hier bleibt. Wie ist die aktuelle Situation? Vor Anker liegen drei Schiffe, beziehungsweise hier zwei Schiffe. Wenn wir also heute noch viel Lust hätten und herumspazieren, am besten wäre es mit dem Fahrrad, dann sind wir in einer Viertelstunde an der Stelle, wo man von dieser Neckarseite sehr gut sehen kann. Ronja und Edda, das sind die Schubschiffe, lagern dort und der sogenannte Lasttrager 40. Die NBW hat diese ja am 21. Februar hierher geholt, hat dann einen medienwirksamen Scheintransport mit drei leeren Castor-Behältern durchgeführt und seitdem liegen jetzt anschließend dann diese drei Schiffe hier. Es fehlt jetzt noch die sogenannte Transportgenehmigung. Die Einlagergenehmigung wurde vom Bundesamt BFE schon bereits im August letzten Jahres erteilt. Wenn die Transportgenehmigung vorliegt, dann kann die NBW tatsächlich beginnen, Obrichheim zu beladen. Wir haben also eine Situation, dass wir vielleicht als Atomkraftgegner, Gegnerin erfahren, wann diese Genehmigung kommt, vielleicht auch nicht. Deshalb beobachten wir auch sehr genau, was sich hier tut, was sich in Obrichheim tut und haben dann auch schon gesagt, sobald die Schiffe hier losfahren Richtung Obrichheim, werden wir dazu aufrufen, dann auch zu einer Mahnwache zu kommen und öffentlichen Protest starten. Erst recht natürlich, wenn dann die Rücktransporte mit den Castoren tatsächlich von Obrichheim nach Neckarwestheim fahren sollen. Wir haben heute hier eine Auswahl von Flyern, von Plakaten, von dem neu gegründeten Bündnis Neckar-Castor frei. Dort kann sich jeder übrigens auch auf einen Newsletter eintragen, der dann regelmäßig in Kurzform über das Wichtigste informiert. Wir haben auch Plakate und Flyer hier, wer möchte, kann die mitnehmen. Wir bitten auch um Spenden, denn die ganze Arbeit kostet auch Geld. Und wir, wie gesagt, werden bei allen Transporten dann Mahnwachen einrichten, wo ihr dann hinkommen könnt und die aktuellen Infos erfahrt. Wer möchte, kann sich auch in einen SMS-Verteiler einrichten, haben wir seit kurzem jetzt auch dann, dass man dann direkt auf sein Handy dann diese Information bekommt. Denn unsere Position ist klar. Unser Motto ist, wir stellen uns quer und wir sind mit diesem sinnlosen Transport nicht einverstanden. Der Atommüll muss dort bleiben, wo er ist und das ist Obrigkeit.